Ja, ich hoffe, dass ihr in Konzentration seid. Ich komme aus einem atheistischen Background und bin als Jugendlicher so zum Glauben gekommen und danach dann auch viele von meinen Verwandten und so. Und ich bin sehr naturwissenschaftlich eigentlich geprägt gewesen, technisches Gymnasium gemacht. Ich hatte Leistungskurs Maschinenbau, Elektrotechnik mit Physik natürlich, ja, wie sich das gehört. Sonst darf man ja gar nicht hier vorne stehen. Also immerhin Physik. Abi, wollte dann Physik studieren und habe dann aber doch in die Richtung Theologie umgeschwenkt. Aber ich möchte meinen Vortrag mit einem Physiker beginnen. Es ist schon interessant, so die oberste Level von Physikern, also die quasi dann so einen Nobelpreis kriegen und sowas, das ist wirklich faszinierend. Was sagen die eigentlich zu Gott und über Gott? Das hat mich wirklich beschäftigt. Also was sagen die wirklich nicht? Was wird über sie gesagt, was sie angeblich sagen? Da gibt es unglaublich viel. Also Albert Einstein und Max Planck und andere, die haben ja dann auch die Nase voll gehabt, haben sie auch gesagt, was sie angeblich immer glauben oder nicht glauben, werden von allen möglichen Seiten missbraucht. Dann haben sie sich selber am Schluss ihres Lebens geäußert, wie sie denn die Dinge sehen. Und wenn euch das interessiert, ich habe auch ein Buch drüber geschrieben, über die interessanten Dinge, Exploration Gott. Ich habe ja der Menschen exploratives Wesen, genau darum geht's. Exploration Gott, was unsere Gesellschaft jetzt braucht. Da habe ich über 300 Leute original zitiert mit Angaben, wo ihr danach schauen könnt, was sie wirklich gesagt haben. So einige Zitate bringe ich auch heute, das ein oder andere, das könnt ihr da nachlesen. Weil mich das beschäftigt hat, weil ich von Führungskräften gefragt worden bin, auch aus der Bundesregierung sogar, haben sie mir was den Glauben, den christlichen Glauben plausibel macht für unsere Zeit, denkbar macht, mit Argumenten, die nachvollziehbar sind und die auch uns sprachfähig machen, wenn wir mit anderen Menschen über unseren Glauben sprechen. Und da habe ich die größten zentralen Fragen, welche Wahrheit ist wahr, welche Moral ist moralisch, welcher Wert ist wertvoll, all diese Dinge, woher kommen wir, Bestimmung, Zukunft, was hat es mit Gott zu tun, da geht es von Amy Winehouse bis rüber Physiker und also wirklich querbeet, Avicii, alle möglichen intensiven existenziellen Fragen. Und wenn du Argumente haben willst und Plausibilitäten, dann schau mal in das Buch rein, es gibt auch eine Website dazu. Wir haben übrigens dazu auch dann noch später mit meiner Tochter eine Parabel geschrieben, ist hinten auch, das heißt Ameise sucht Gott. Das ist kein Märchenbuch, sondern Human, die Ameise, macht sich dann auf den Weg und sucht nach dem Urheber mit Marie, mit dem Marienkäfer, und dann geht er zum Historikus, also zum Dachs, das ist der Historikus, der Historiker, dann zum Fuchs, das ist der Naturwissenschaftler, zur Eule, das ist die Weisheit, und interessant ist, dass sie dann irgendwo ein Buch bekommen vom kleinen, großen Mann, lesen in dem Buch und merken, boah, es gibt ja wirklich einen persönlichen Urheber, mit dem ich in Beziehung kommen kann. Und diese relativ Jungen, also die sind so in der, wenn man das überträgt, so Mitte, so um die 30 rum, die gehen dann zu den anderen und berichten ihnen, was sie da erlebt haben. Ist also eine evangelistische Lektüre. Und das Interessante ist, alles, was in diesem Buch steht, in der Parabel, das sind keine Märchen, was die Tiere da erzählen, sondern es haben alles Realwissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen gesagt. Und dann gibt es so Fußnoten, dann kannst du hinten nachschauen, ob du weißt, wer es gesagt hat. Und was ich schön finde, haben wir nie beabsichtigt, dass das in Religionsunterricht und in Deutschunterrichten zum Teil verwendet wird, das Buch. Da lesen die da drin, dann wird dann gefragt, könnt ihr oder können Sie da oder ihr die Schüler erkennen, wer das ist. Ja. Okay. Es gibt einen Physiker, den finde ich ziemlich faszinierend, nachdem sind über 60 Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen allein in Deutschland benannt. Er gehört zu den wichtigsten Physikern, Top 5. Und Albert Einstein sagt es auch, ich bin dann durch das Portal quasi durchgegangen, das er geöffnet hat. In eine völlig neue Physik, wir haben ja heute schon einiges davon gehört, hochgradig faszinierend. Und diese Persönlichkeit, als sie das entdeckt hat, dass die Zusammenhänge dieser Welt ganz anders sind, als wir das vorher dachten, ein großes Rätselding ist, da hielt er dann natürlich viele Vorlesungen, ist mega berühmt, hat natürlich auch einen Nobelpreis bekommen, Max Planck. Und von Max Planck gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte, das war ungefähr vor 100 Jahren, da hatte er immer noch kein Handy, da wussten die Leute nicht genau, wie er aussieht. Und Max Planck hielt natürlich Vorlesungen, ist dann von A nach B gereist, dann war er unter anderem in München, ich glaube 1920 rum, und hat über Quantenphysik einen Vortrag gehalten, den wahrscheinlich in dieser Zeit vielleicht maximal 5, 6, 7, 8, 10 Leute überhaupt hätten halten können. Und dann kamen die auf folgende Idee, die beiden, mit dem Chauffeur. Da sagte der Chauffeur: Max, ich habe den Vortrag so oft von dir gehört, ich könnte den komplett halten und keinen fällt's auf. Dann haben die das durchgezogen. Dann hat Max gesagt, weißt du was, das machen wir jetzt. Dann ist der Chauffeur nach vorne gekommen und hat den kompletten Vortrag gehalten. Der hat den halt auswendig gekannt. Keinem ist was aufgefallen. Und dann stellte jemand eine Frage, Physiker. Also klar, da hat er null Chance, irgendwas zu beantworten. Hat er keine Ahnung. Und dann stellte er eine Frage und dann war der so geistesgegenwärtig, da sagte der Chauffeur, also dass in diesem erlauchten Kreis eine so simple Frage gestellt wird, ich werde meinen Chauffeur bitten, die Frage zu beantworten. Ja, alles. Ich habe gedacht, das ist richtig, richtig genial. Also diese Jungs... Ihr kennt ja auch Albert Einstein, sein berühmtes Gesicht, das berühmteste Bild von ihm ist ja mit der Zunge raus. Das sind schon auch interessante Persönlichkeiten gewesen, die auch Leben reflektiert haben. Und Max Planck sagt Folgendes, und das passt exzellent zu denkbar. Er sagt Folgendes, in Bezug auf unser Denken. Für den besinnlichen Menschen, das bedeutet, dass er charmant in der Formulierung konnte, sehr, sehr gut schreiben. Das heißt für den Mensch, der bereit ist, sein Gehirn mal einzuschalten und zu denken. Das meint er damit. Für den besinnlichen Menschen gibt es in Bezug auf Gott nur zwei Möglichkeiten. Für den besinnlichen Menschen, für den Menschen, der nachdenkt, gibt es in Bezug auf Gott nur zwei Möglichkeiten. Entweder angstvolle Leugnung oder ehrfurchtsvolle Hingabe. Krass, oder? Max Planck. Ich habe jetzt in meiner Verwandtschaft auch Physiker und Naturwissenschaftler und so weiter. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Man kann übrigens dieses Zitat von ihm gesprochen auf YouTube direkt anhören, wie er das selber spricht. Mir ist Folgendes aufgefallen. Wenn du mit Menschen über Gott, über den Glauben sprichst und du bringst Referenzpersonen, die für sie relevant sind, aus ihrem Denken heraus wichtig, bedeutsam, relevant, interessant sind, dann hat es für die eine vollkommen andere Präsenz, wenn du so etwas sagst. Wenn ich jetzt hingehe und sage, Jesus Christus hat gesagt, ich würde mir wünschen, oder in der Bibel steht, dass ganz viele Menschen sagen, boah, erzähl mir, was Jesus gesagt hat, oder in der Bibel steht, ist aber nicht der Fall. Aber wenn ich einem Naturwissenschaftler sage, Max Planck hat dies gesagt, dann öffne ich ein Portal zu etwas, was den Menschen im Denken anregt und man sagt, was, das kann doch gar nicht sein, das ist doch hochgradig interessant und so weiter. Ihr könnt vielleicht gerne, wenn ihr wollt, mal auf der Website auch Exploration Gott mal reinschauen. Da habe ich einige von solchen bekannten Persönlichkeiten, wie sie über ihren Glauben sprechen, was sie da sagen, wo viele sagen würden, das hätte ich gar nicht gedacht, dass die das überhaupt sagen. Jetzt haben wir ein Thema heute in Bezug auf unser Denken, Technik. Ich weiß gar nicht, Uli, wie wir genau da drauf kamen auf das Thema. Ich weiß nur, ich habe mit dir auf jeden Fall gesprochen und irgendwie kam ich in das Thema rein. Das interessiert mich auch sehr. Ich glaube auch, dass ich, so hoffe ich doch, ein paar Dinge euch weitergebe, die auch für euch richtig interessant sein werden. Es ist aber natürlich ein mega, mega intensives Thema, in das wir hier hineingehen. Und ich möchte es an Folgendem versuchen, mal aufzuhängen. Ich werde zwei Punkte vorschalten, dann kommt der dritte Punkt, der Hauptpunkt dann. Der Umgang mit Technik, beziehungsweise die Dimension, die ontologische Dimension, würde man sagen, das heißt die wesenhafte Dimension dessen, was wir Technik nennen. Und unter Technik verstehe ich jetzt, das fängt von der Waschmaschine an, Kaffeemaschine, übers Auto, bis natürlich hin zur Digitalisierung, Internet, Flugzeuge, ganze technologische Bereich. Also deswegen sage ich nicht nur Digitalisierung, das ist zu oberflächlich, das ist nämlich ein Teilbereich oder künstliche Intelligenz, ein Teilbereich, ein sehr signifikanter Bereich, aber insgesamt Technik. Und wir hatten in der Technik als Mensch, würde ich sagen, für mich, und ich, vielleicht nimmst du es auch wahr, ein verhältnismäßig naives Technikverständnis. Das ging so in die Richtung, ja, Technik ist ambivalent, das hat Plus- und Minusseiten. Und jetzt merken wir, nee, da ist noch was, da ist noch viel mehr. Und das möchte ich ein bisschen mit uns aufspüren und dem nachgehen und möchte uns ein bisschen sensibilisieren und das aber in einen Kontext hineinsetzen, was Jesus einmal gesagt hat, als er sagt, ihr müsst ein gewisses Verständnis haben von den Zeichen der Zeit. Und dann sagt er Folgendes, des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen, über die Zeichen der Zeit aber könnt ihr nicht urteilen. Das ist insofern sehr faszinierend und interessant, weil es um Folgendes geht. Jesus sagt uns, naja, also wenn ihr wissen wollt, die tieferen Zusammenhänge, unseres Lebens, dann meint ihr, dies erkennen zu können, indem ihr schaut, was offensichtlich ist. Und nimmt dann ein Beispiel am Wetter. Also ich sag's mal, übertragen auf unsere heutige Zeit, wenn wir wissen wollen, was wirklich läuft, welche Dinge relevant sind, dann brauchen wir die Inspiration von jemandem, der außerhalb von dem ist, der mehr sieht als das, was wir Menschen selber wahrnehmen können. Also wenn du denkst, ich informiere mich jetzt und ich schaue Nachrichten, das mag ja nett sein, dann bist du informiert, was in der Welt läuft, aber die tieferen Zusammenhänge, das was Jesus nennt, die Zeichen der Zeit, wirst du damit nicht erkennen können. Du wirst weiter im Nebel bleiben, wenn du nur Menschen hast, also wenn wir uns untereinander als Blinde quasi führen und leiten und inspirieren und was sagen wollen, das wird nicht ausreichen. Du brauchst da schon etwas anderes. Ich habe mal als junger Mann, viele Jahre her, einen Flugschein gemacht. Da gibt es so eine Pilotenlizenz, also für Motorflug und so. Und da muss man vorher so ein sogenanntes Sprechfunkzeugnis machen. Das heißt, du wirst da fiktiv hochgeschickt in den Himmel und dann wird dir vom Tower gesagt über Funk, jetzt fliegen sie da und dorthin und dahin und hierhin. Und irgendwann kommt die große Killerfrage, also fliegst du so durch die Gegend und dann ja fliegen sie Süd-Südwest und 100 so und so viel Grad und hier und da drüber. Und irgendwann kommt dann die Frage, so und so, können Sie mir sagen, wo Sie sich gerade befinden? Und wenn du dann nicht weißt, wo du bist, bist du durchgefallen. Und das ist ein interessantes Beispiel dafür, wenn du nicht weißt, woher du kommst, dann kannst du auch gar nicht wissen, wo du bist. Und wenn du nicht weißt, wo du bist im Koordinatensystem dieser Welt, dann kannst du auch nicht wissen, wohin du von dort aus gehen sollst. Dann wird es ziemlich konfus und ziemlich schwierig und ziemlich problematisch. Vielleicht ein zweites Beispiel. Als die peruanischen Ureinwohner im 16. Jahrhundert die ersten Segelschiffe hinten sahen, als die Spanier und Portugiesen ankamen, da hielten sie diese Segelschiffe für eine Art merkwürdige Wettererscheinung und maßen ihnen keine größere Bedeutung zu. Aber, wie die Geschichte zeigt, was die Segelschiffe mit sich an Fracht führten, war wesensverändernd für sie. Und das, was heute, das, was wir Technik nennen, an Fracht, bildlich gesprochen, die Segelschiffe mit sich führen, verändert unser komplettes Miteinander als Menschen wesenhaft. Die Beziehung zu dir selbst verändert sich, die Beziehung zu deinen Mitmenschen, die Vorstellung Beziehung zu Gott, die Beziehung zur Ökologie, die Beziehung zur Technik und so weiter. Wesenhaft zentrale Veränderung. Drei Punkte möchte ich herausgreifen, um mit euch da reinzugehen, was uns hier vielleicht hier helfen kann, das Zeitalter ein bisschen besser zu verstehen im Kontext dieser Technik. Das erste ist, wir leben in einem Zeitalter des Törichten. Es heißt einmal, Gott spricht, es gibt, der Törichte spricht, es gibt keinen Gott. Psalm 53, Vers 2. Der Törichte spricht, es gibt keinen Gott. Jetzt ist so, der Törichte, das ist sehr wichtig, der Törichte ist nicht einfach der Dumme. Töricht sein bedeutet nicht dumm sein. Weil der Dumme, also wenn du was nicht checkst, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal checke ich gewisse Dinge nicht und dann denke ich, jetzt irgendwie fühlt man sich ganz komisch. Aber eigentlich kannst du nichts dafür, wenn du kognitiv gewisse Dinge nicht erfassen kannst. Aber hier geht es nicht um die Frage, ob du kognitiv was erfassen kannst, sondern der Törichte ist der Mensch, der die Realität, die Wirklichkeit, wie die Dinge sind, leugnet. Und natürlich hier an erster Stelle im Psalm, übrigens auch Stephen Hawking ist ein interessantes Beispiel, wir hatten es ja heute schon gehört, als einen Kategorienfehler gemacht, Stephen Hawking, der sagt, also ich kann sagen, es gibt keinen Gott und so, dann ist er gestorben und eine große deutsche Tageszeitung schrieb da mit ganz großen Buchstaben, nun wird er erfahren, ob es Gott gibt oder nicht. Und ich war echt erschrocken, als ich das gelesen habe, ich fand es nicht irgendwie lustig oder so, sondern ich habe gedacht, boah, ey, das ist echt krass. Dann gehst du als Mensch hin und sagst, ich sage, es gibt keinen Gott. Und dann atmest du das letzte Mal aus in dieser Welt. Und dann atmest du ein in der Unsichtbaren, in der Welt Gottes, in der Welt der Ewigkeit, die du geleugnet hast, wo du gesagt hast, die gibt's gar nicht. Und du musst wahrnehmen, dass du dich in der größten Annahme des Lebens so elementar getäuscht hast und dass jetzt Gott da ist. Mein Bruder, oder einer meiner Brüder, 8 Jahre älter, der kam so mit 50, der war erst Atheist, dann Agnostiker, dann Christ, jetzt. Der hat, als er so 50 war, zu mir gesagt, weißt du, Stefan, das ist schon wirklich demütigend, wenn man zugeben muss, dass man sich in den großen Eckdaten des Lebens komplett getäuscht hat. Es ist leichter, mit jungen Jahren zum Glauben zu kommen als später, weil du hast ja schon viel geäußert, es gibt keinen Gott und dies und jenes, und dann merkst du, du musst revidieren. Und deswegen, das Törichte ist ein ganz oder zentraler und wesenhafter Punkt, der auch unsere Gesellschaft unglaublich stark durchflutet, dass wir Wahrheiten, die unangenehm sind, Dinge, die wir nicht wahrhaben wollen, einfach leugnen, einfach wegschauen, einfach wegdrücken. Aber die Realität, die Wirklichkeit kommt ja auf uns zu. Und das wird halt auch ganz gut gezeigt, was Jesus sagt bei dem Törichten, bei dem Klugen. Der Törichte, der sein Haus auf Sand baut. Übrigens, das Haus selbst kann großartig gut gebaut sein. Das Haus selbst. Das kann vielleicht besser aussehen als das Haus von dem, der auf festem Boden gebaut hat. Aber wenn dann der Sturm kommt, das heißt, wenn die Wirklichkeiten des Lebens auf uns zukommen, zerbricht alles. Wenn die Wirklichkeit einer Krise, die Wirklichkeit des Sterbens, das ist ja die ultimative Krise, die auf uns zukommt, die Wirklichkeit von dem, was real ist, dann, wenn wir mit dem leben müssen, wenn das auf uns zukommt, dann merken wir plötzlich, alles, was wir da so gemacht haben, zerschellt wie nichts. Und in diesem Zeitalter leben wir, und das ist nicht unerheblich. Ein zweiter Punkt, wir leben in einem Zeitalter, wo wir in großen Systembrüchen leben. Es gibt ja einen ganz großen Systemiker, der heißt Niklas Luhmann, ist ein ganzes Thema für sich, hochinteressant eigentlich, wie er Systeme beschreibt. Er sagt übrigens, Systeme, ein Grundcharakteristikum von einem System ist, dass es Grenzen hat, also was kann rein, was kann raus, also und diese ganzen Dinge, und Systeme kommunizieren nonverbal, das heißt, du kannst im System eine Atmosphäre haben, zum Beispiel in einer Gemeinde oder in einer Familie, da wird gar nichts kommuniziert, aber jeder spürt es im System und so weiter. Und jetzt ist Folgendes passiert, wir leben in einem Systembruch, wie es in der westlichen Kultur so noch nie gab. Wenn wir die Zeit nehmen zwischen 1910 und 1950, das sind 40 Jahre, in diesen 40 Jahren waren 2 Weltkriege, Millionen von Toten, unglaublich viel Leid und Not. Ich komme ja morgen drauf über die ganzen Fragen mit dem Leid und Not und dergleichen. Also unglaublich, was hier passiert ist, aber trotz dieser 2 Weltkriege haben sich gewisse Amplituden dessen, was wir als das Heilige beschreiben würden, die festen Verankerungen des menschlichen Miteinanders, weniger verändert, als wir heute uns verändern in den letzten 20 Jahren. In Bezug auf Familie, in Bezug auf Ehe, in Bezug auf Identitätsverankerung von der Frage, was ist denn der Mensch, was ist denn ein Mann, was ist denn eine Frau? Absolute Konfusität. Es gibt einen interessanten Journalisten, der hat in den USA, ist halt auf Englisch, aber sehr gut gemacht, What is a woman? Was ist eine Frau? Könnt ihr mal anschauen, wenn ihr Englisch könnt, ist wirklich sehenswert. Na, interviewt er einfach Menschen, ganz neutral, und sagt einfach, also dann auch sehr markante Menschen, die da sehr für Gender und Postgender und alles Mögliche sind, interviewt er einfach, dann sagen Sie mir jetzt doch bitte, was ist eine Frau? Und dann merkst du, es kann nicht mehr beantwortet werden. Und du merkst, dass über die Nichtbeantwortung dessen, dass man so konfus geworden ist, eine hohe Aggression entsteht, eine hohe Irritation. Und wir leben in einer Zeit, wo wir, sage ich mal, Eckdaten verlieren. Das Heilige ist ja das Gesetzte, das, was gesetzt ist, wo wir sagen, das ist uns gemeinsam als Gesellschaft wichtig, weil wir wahrnehmen, dass es von außen gesetzt ist. Und das hat natürlich auch mit unserer Identität zu tun. Identität heißt ja eigentlich wörtlich übersetzt das Unspaltbare. Das spalten wir jetzt auf und setzen das in alle möglichen Richtungen. Und man geht weit, weit weg von dem, dass man mal gesagt hat, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau, will sich völlig von dem lösen und das neue Ganze konstruieren. Also erst dekonstruieren und dann neu konstruieren. Und das Interessante ist, und dann komme ich gleich in die Technik rein, dass Friedrich Engels damals schon an Karl Marx, ich meine ja befreundet, übrigens hat der Engels Unternehmersohn, der hat ihn Marx ja finanziert, gell? Ist auch so ein Thema für sich, gell? Also, wie sagt man, die Ideologie ist links, die Brieftasche ist rechts, gell? Also, so, gell, kennt ihr vielleicht. Also okay, und dann gibt es einen Brief, hochinteressant, da sagt Friedrich Engels zu Karl Marx, weißt du, wenn wir grundsätzlich den Menschen verändern möchten, das Miteinander, müssten wir eigentlich nicht an den Ständen ansetzen, was sie ja gemacht haben im Kommunismus und im Sozialismus und so, an den Ständen ansetzen, sondern an der Identität von Mann und Frau. Interessant. Schon vorgedacht, ja. Schon überlegt und gedacht. Also, System des Verlust des Heiligen. Ich hatte mal einen markanten, sehr bekannten Grünen-Politiker im Bundestag getroffen in Berlin vor ein paar Jahren und dann dachte ich, boah, super, wenn der mir gerade über den Weg läuft, dann spreche ich ihn an. Also wirklich einen ganz, ganz Bekannten da, kennt ihr auch alle vom Fernsehen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich hätte eine Frage an Sie, dürfte ich Sie ein paar Fragen stellen? Ja, ja, und so, legen Sie los. Dann habe ich gefragt, ich finde es interessant, Sie sind ja im Grünen-Partei. Und die Schöpfung ist ihnen wichtig. Finde ich eigentlich sehr gut. Sie sprechen sogar auch von der Schöpfung und warum nicht vom Schöpfer? Sie sprechen davon, dass die Schöpfung bewahren etwas Heiliges ist, aber wo ist der Heilige, der es heilig macht? Also wo ist die Brücke dazu? Und das finde ich durchaus ganz interessant, auch hier mit anderen Denkenden ins Gespräch zu kommen. Wo ist eigentlich die Quelle von dem Heiligen? Also, um es hier kurz zu machen, wir leben in einem eklatanten Verlust von Wirklichkeit, von elementarsten Wirklichkeiten und Verlust von dem Heiligen, von Eckdaten, die noch uns gemeinsam gelten. Westliche Kultur fällt gerade hier ziemlich auseinander. Und jetzt ist folgende Frage. Und ich hoffe, dass ihr jetzt hier sehr gut kognitiv mit reinkommt, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn du nicht Christ bist, wenn du nicht diese Verankerung hast, die du im Glauben haben darfst, nämlich, dass es außerhalb dieser Erde jemand gibt, der es richten wird, dass es jemand gibt, einen Erlöser, der eintritt außerhalb des Systems, wenn du das alles nicht glaubst, aus unterschiedlichsten Gründen, du willst es vielleicht nicht oder kannst es nicht, du glaubst es nicht. Und jetzt hast du folgendes Problem an der Backe. Einfach nur zu sagen, was man vor 100 Jahren gesagt hat, wir müssen halt die Religionen abschaffen, weil die Religionen ja nur Krieg überzogen haben und Gewalt gebracht haben und negativ waren und die Kreuzzüge und so weiter, wo ja auch vieles stimmt, aber vieles halt auch nicht stimmt. Und jetzt hast du aber 100 Jahre schon hinter dir, wo wir im Namen von atheistischen Ideologien noch grausamer waren als zuvor. Und Friedrich Nietzsche sagt schon, der ist 1900 gestorben und sagte, 1870 rum, das nächste Jahrhundert, wenn wir jetzt Gott erledigt haben quasi, aus dem Mindset und aus den Bereichen unserer Welt draußen haben, wird das grausamste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte. Jetzt passt auf, wir haben die Aufklärung, wir haben den sogenannten Humanismus, wir sagen, der Mensch ist von Wesen auf ja gut und müssen die Bilanz ziehen, dass der Kommunismus, Faschismus, Nationalsozialismus, all diese Dinge, diese Ismen, diese Religionen, die quasi ja religiösen Charakter haben, jeder Ismus ist ja quasi in der Verabsolutierung von etwas mit einem religiösen Charakter, dass die hunderte Millionen von Menschen ermordet worden sind aufgrund von diesen Ideologien. Jetzt ist die Frage, was kann uns denn helfen, dass wir als Menschen nicht so bleiben, wie wir sind. Und jetzt kommt etwas, wie man die Antwort sucht darin und wir werden noch sehr viel damit uns kognitiv auseinandersetzen dürfen, weil das quasi eine neue Religion ist, die hier reinplatzt in die westliche Kultur und sich ziemlich intensiv ist. Es ist keine Randerscheinung, das ist Großwetterlage. Man nennt es unter anderem Transhumanismus, also nicht mehr Humanismus, weil der wird als gescheitert gesehen, das ist wichtig, sondern Transhumanismus. Wir brauchen quasi was Neues. H steht für Human, also Mensch, und H+. Also wie kriegen wir den Menschen in eine Transformation, dass er, und es ist ein berechtigtes, gutes, wichtiges Anliegen, dass er nicht mehr so ist, wie er ist, dass er sich verändert, dass es anders wird, in deinem Denken, in allen möglichen Bereichen. Also der Transhumanismus als wesenhafte Veränderung des Menschen. Hier geht es grundsätzlich um eine neue Anthropologie. Also um grundsätzlich den Menschen neu in eine neue Verankerung zu setzen, weil das Alte bisher alles nicht funktioniert hat. Also eine komplett neue Konstruktion zu setzen, also rauszugehen, Postgenderismus passt da auch gern rein oder sehr gut rein. Also wir nehmen die Identitätsverankerung, hat es ja schon erwähnt, von der Geschlechtlichkeit, in einen morphosen Zustand. Das heißt, du kannst selber allzeit entscheiden, in welchem Bereich du dich wie entwickeln willst und so. Das wird jetzt quasi geöffnet und rausgenommen. Interessant, ich weiß nicht, wer von euch hat den Film Avatar gesehen? Darf ich mal sehen? Ja. Also das ist ja wirklich auch richtig interessant. Ist also ein Kinofilm. Der erste Avatar war der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten. Der zweite wahrscheinlich jetzt auch. Technisch brillant gemacht. Und dann wird ja quasi gezeigt, so eine neue Öko-Religion. Also die Avatare in einer absoluten Harmonie mit der Natur, mit der Schöpfung. Und dann wird ja diese Schöpfung, diese Natur, mit der kann man dann auch so einen pantheistischen Kontakt aufnehmen. Das ist auch wie so ein bisschen Gottheit. Aber niemals personal, das ist ganz wichtig, weil dann wäre es ja quasi wieder was christlich-jüdisches oder so, sondern das ist apersonal. Du kannst also nie direkt, aber so indirekt schon. Und das wird dann als die Mutter beschrieben, die Mutter, die du dann, mit der du Kontakt aufnehmen kannst. Und es hört sich so an, naja, wir haben den Vater im Himmel und dann die Mutter Erde, das ist ja fast schon identisch so, das ist ja eine Familie so ungefähr, aber das sind unglaublich graduell vollkommen unterschiedliche Bereiche. Das hat miteinander nicht nur nichts zu tun, sondern diametraler kann es nicht auseinandergehen. Die Mutter Erde, also die Öko-Bereich, um die ich mich herum dann drehe und der böse Weise, der dann alles kaputt macht und so weiter, das kommt dann im Film ziemlich stark zur Geltung und heraus. Und das ist schon interessant, weil Jesus ja sagt, ich werde euch führen zur Quelle eurer Identität, eurer Beheimatung. Und das tue ich, indem ich sage, ihr sprecht zu eben der Vater im Himmel. Und die christliche Auffassung, und das spüren wir ja auch, ist in dieser neuen Techno-Monotheismus und dieser neuen Öko-Religiosität ist das genuin Christliche ein Feindbild. Also es ist nicht nur einfach ein Neutrum, wo man sagt, naja, wenn du jetzt halt christlich bist, dann ist das halt deine Meinung. Also der Bereich von Pluralität, wie wir ihn so vielleicht kannten, ich bin ja selber sehr pluralistisch aufgewachsen, du kannst deine Meinung haben, ich meine. Wie sagt Hannah Arendt, Meinungsfreiheit ist die Freiheit der Meinung des anderen. So, das ist komplett vorbei. Ja, wir leben auch nicht mehr in der Postmoderne, wo man gesagt hat, Wahrheit ist relativ, das ist komplett vorbei. Wahrheit ist nicht mehr relativ, sondern in dem neuen religiösen Setting geht man hin und sagt, das ist die Wahrheit. Und wenn du ein Millimeter davon entfernt bist, Truth, Post-Truth und so, wie man das nennt, so muss es sein, so musst du dich verhalten, so ist die Dinge, so ist die wissenschaftliche Lage. Und wer irgendwas anderes sagt, ist sofort draußen. Das heißt, eine absolute Radikalisierung zu dem, was man sagt, so ist es richtig und alles andere ist falsch. Und es ist eine unglaublich schnelle Veränderung in den letzten Jahren. Also viele von uns, ich habe noch gebraucht, von der Moderne zur Postmoderne zu kommen. Also von dem, dass man noch über Wahrheit gesprochen hat, dann gab es überhaupt keine Wahrheit mehr. Wahrheit ist relativ. Und jetzt plötzlich kommen wieder, zack, so religiöse, also religiös heißt so Amplituden von außen, wo man sagt, allein um das geht's hier. Und das Christliche ist hier zutiefst etwas, was man überhaupt nicht brauchen kann. Und das Dramatische in dem Ganzen ist, es führt zu einer Entmenschlichung des Menschen, die neue Richtung. Technomonotheismus, das heißt, Techno ist das, was man jetzt sagt, die Technik setzt den signifikanten Unterschied, der uns scheinbar berechtigt, zur Annahme, dass wir der menschlichen Zukunft wesenhaft verändern wird, positiv. Also die Technik macht es dann möglich. Oh, wenn du Bill Gates und viele andere hörst, also ich will nicht über die schlecht, nicht, dass ihr das missversteht, aber die sind zutiefst davon überzeugt, das äußern sie auch klar, kannst du Vorträge hören, das, ihr Denken, der Mensch ist quasi wie eine Art Computer. Und wenn wir das Richtige machen mit dem Menschen, kommt das Richtige raus. Harari, einer der führenden Historiker, der millionenfach gehört wird und gesehen wird, quasi jedes Buch ist ein Bestseller, sein Homo Deus, also der Mensch als Gott, er sagt, die Zeit von Hungersnöten und von all den Dingen werden wir durch die technischen Möglichkeiten komplett überwinden. Dass der Mensch stirbt, werden wir durch technische Möglichkeiten überwinden. Not und Leid werden wir durch technische, biologische Dinge, die uns dann möglich sind, in dem, was wir weitermachen können, komplett überwinden. Das heißt, die Technik transformiert uns in ein neues Sein. Und sehr viele Menschen glauben das. Transhumanismus, neues Sein durch Technik des Menschen. Ich möchte mal hier drei Zitate bringen. Einmal von Genscher. War übrigens auch ein Mann, der eine persönliche Beziehung zu Gott hatte, gell? Ganz kryptisch, hat er fast nie drüber gesprochen. ganz am Rand nur, ist auch hochinteressant. Die Möglichkeiten, die die moderne Technik den Menschen verleiht, erfordert eine neue Ethik. Das stimmt. Wir werden technisch Möglichkeiten haben, wo wir ganz neu fragen müssen, ist das überhaupt noch ethisch berechtigt? Also was machen wir ethisch überhaupt damit? Ist es noch richtig, was wir hier machen? Ich denke an einen Professor, mit dem ich gesprochen habe, der war oder ist Spezialist für embryonale Vordiagnostik und hat gesagt, was wir heute an Möglichkeiten haben, im Embryo schon zu erforschen, wird er gesund, wird er nicht gesund, was machen wir, wenn er nicht gesund wird, das kann man schon im Frühstadium schon so intensiv und gut erkennen. Und da hat er mir gesagt, er ist ethisch so herausgefordert, was da alles technisch heute möglich ist, er weiß gar nicht, was er machen soll. Und da habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was, ich kann Ihnen fachlich überhaupt nicht helfen, ich bin völlig inkompetenter in dem Bereich, aber was ich machen kann, ich kann echt für Sie beten. Und er ist gar nicht Christ gewesen, habe ich für ihn gebeten, dann sagt er zu mir, wissen Sie was, Herr Vater, das hat mir total geholfen. Das hat mich auch ermutigt, wir müssen nicht immer fachlich den Leuten helfen, das können wir in vielen Bereichen nicht, aber wenn wir sagen, wissen Sie was, ich nehme das jetzt mit hinein und wir bringen das gemeinsam, im Gebet bringen wir das ja dann gemeinsam vor Gott, vor jemand, der hier auch zu Ihnen sprechen kann, Sie inspirieren kann. Und das wird ein ganz heißer Punkt noch, wir werden vor ethisch unglaublichen Herausforderungen stehen. Das nächste, auch hier ein interessantes Zitat, das Gefährlichste an der Technik ist, dass sie ablenkt von dem, was den Menschen wirklich ausmacht, von dem, was er wirklich braucht. Denn der geistlich-biblische Ansatz zur Veränderung des Menschen liegt komplett außerhalb von dem, was wir Technik nennen. Vater, Sohn und Heiliger Geist setzen komplett anders an. Weil sie sagen, die wesenhafte Veränderung des Menschen wird sich niemals durch Technisierung in irgendeinem Bereich vollziehen, sondern durch die Veränderung unseres Herzens und die Veränderung unseres Denkens. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und dann auch ein interessantes Zitat hier von einem bekannten Medienhistoriker. Wir formen unser Werkzeug und danach formt unser Werkzeug uns. Ich weiß nicht, wer von euch so ein Gerät hat. Wahrscheinlich alle. Wir gehen jetzt rein in die Frage, was ist es eigentlich? Was ist es hier eigentlich? Ich sag dir, was ich gedacht habe bis vor 3-4 Jahren, was das ist. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber ich habe es halt so mal mich damit auch nicht befasst. Ich habe gedacht, jo, das ist eine technisch tolle Sache. Ich bin übrigens sehr technikaffin, ich mag Technik, nur dass das nicht missverstanden wird. Und es hat eine Ambivalenz. Das ist sehr oberflächlich, fast schon primitiv gedacht. Eine Ambivalenz. Das heißt, also eine Binsenweisheit, das heißt, Technik kann ich positiv einsetzen oder negativ. Ja, logisch. Nur das ist nicht tiefer gedacht. Ich kann ein Auto positiv einsetzen und negativ. Und dann von mir aus nimmst du ein E-Auto, wenn du die ökologischen oder wie auch immer. Kann ich positiv und negativ. Aber es ist sehr, sehr oberflächlich gedacht, weil ein Auto und eine Mobilität macht mit mir wesenhaft viel mehr, als ich vielleicht denke. Ich war vor einigen Jahren mal, waren wir als Familie in den USA bei den Amischen. Und da haben die Amischen uns Folgendes gesagt, kam einer auf mich zu, der Leiter, und sagte, ich möchte nur kurz sagen zu dir, wir sind nicht blöd, dass wir keine Autos haben, sondern wir nehmen Folgendes wahr. Jetzt passt auf. Also ich fand es faszinierend, was er gesagt hat. Wir nehmen wahr, dass die Erhöhung der Mobilität durch Autos, Züge, Flugzeuge natürlich dann, Schiffe und so weiter. Die Erhöhung der Mobilität hat durchaus interessante Varianten, nämlich wir können die Welt kennenlernen. Ist auch interessant. Bin auch schon viel in der Welt rumgereist und ich liebe das, die Welt zu entdecken. Großartig. Jetzt weist er mich aber auf eine andere Ebene hin, die hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Er sagte er so direkt, und diese Mobilität, die Erhöhung der Mobilität zerstört bei euch die Großfamilien. Die habt ihr nämlich nicht mehr. Ihr habt quasi keine Großfamilie mehr. Und jetzt bist du da auf so einem Bauernhof und dann hast du vier bis fünf Generationen. Da hast du die Kleinen, die Mittleren, dann die Jugendlichen, dann die in meinem Alter, dann die Älteren und die ganz Alten. Also wirklich, und dann siehst du, wer was bei denen macht und wie die zusammen agieren und arbeiten. Die Höfe, die sehen ja aus wie ein Paradies. Die haben zwar technischen Stand von 1880, da haben die das immer eingefroren, aber das nutzen die voll aus. Glaubt nur nicht, dass die da primitiv und simpel darum leben. Das sieht ziemlich gut aus, weil das Miteinander der Generation ein Riesensegen ist. Jetzt schaue ich meine Familie an. Meine Eltern leben 3,5 Stunden von mir entfernt, werden viel älter. Wir müssen uns drum kümmern. Meine Schwester lebt stundenlang entfernt, ein anderer lebt in Kanada. Wir sind völlig als Großfamilie, die gibt's gar nicht. Und jetzt spüren wir, existenziell. Die Eltern werden älter und wir sind quasi kaum da. Und wenn wir da sind, müssen wir stundenlang fahren und da ist was kaputt. Und Mobilität hat eine Auswirkung auf unsere Wesensstruktur, wie wir leben. Und das fand ich interessant. Der Amische, der hat da einen ganz guten Punkt getroffen. Und dieses Gerät hier, damit komme ich zu einem der großen Leute, die das mega genial reflektiert haben, Martin Heidegger. Das hat eben nicht nur eine Ambivalenz, sondern er sagt, diese Subjekt-Objekt-Trennung, wie er das sagt, also wir sagen, das ist ein Objekt oder also und das trennen wir von uns und das ist halt so eine Maschine, benutze ich oder nicht, da missdeuten wir komplett die ontologische Dimension von dem, die Extension einer Geiststruktur hier. Das ist die Extension einer Geiststruktur. Jetzt nicht im Sinne von dämonischen Geistern, kann man sich noch drüber streiten, oder von, sondern da ist Geist drin im Sinne von Millionen von Stunden von Know-how ist hier verarbeitet. Und wenn du am Morgen, wenn du aufstehst, das Erste ist, dass du in das Ding reinschaust oder 70, 80, 100 Mal im Durchschnitt am Tag hier reinschaust und guckst, was hat der Putin heute Nacht gemacht und so und was ist da und dort passiert, dann ziehst du dir das rein, dann wird es deine Seele, dein Sein, deine Zeit, deine Art und Weise, wie du Freundschaften, wie du Beziehungen lebst, wie du Menschsein lebst, es wird es zutiefst in deinem Wesen zentral beeinflussen. Zentral. Und zwar, und das ist das Gefährliche, übrigens durch alle Generationen hindurch, ohne dass du es direkt erstmal wahrnimmst. Es gibt eine interessante Studie, da hat man junge Menschen durch den Wald geschickt und danach, also einzeln, danach hat man gesagt, schreibt mal auf, was ihr erlebt und erfunden, wie es euch ging dabei. Da haben sie das aufgeschrieben und dann hat man später es nochmal gemacht, aber vorher haben sie Nachrichten angeschaut, ganz normale Nachrichten und sind dann wieder durch den Wald und sollten wieder niederschreiben. Eine säkulare Studie, also jetzt nichts irgendwie christlich Background und dann hieß Folgendes, die Freude, die sie beim ersten Mal hatte, wollte sich beim zweiten Mal nicht so richtig mehr einstellen. Schaut mal, wenn wir heute eine Untersuchung haben, eine Studie, die dreimal wiederholt werden muss, weil man das Ergebnis gar nicht glauben konnte, dass zwischen den 18- und 23-Jährigen über 50% sagen, dass sie einsam sind. Eine Studie, eine neue. Über 50% sagen, dass sie einsam sind. Also meine Lieben, ich weiß nicht, wie du deine Jugend verbracht hast. Meisten von uns haben ja die Jugend schon ein bisschen hinter sich, ja. Also ganz ehrlich, Einsamkeit, ich wusste gar nicht, wie man das schreibt. Zwischen 18 und 23, da unternimmst du Sachen. Da bist du draußen unterwegs und machst sonst was. Und das hat sich wesenhaft strukturell in unserem Dasein verändert. Ich war neulich in einem internationalen Hotel, wo ganz viele unterschiedliche Gruppen waren. Da lustig war, das war noch sogar in der Corona-Zeit, die kolumbianische Gruppe, die hat sich überhaupt nicht darum gekümmert. Die haben alle da ein Riesensetting gemacht und saßen da miteinander und haben da Family und High Life und so. Und da war eine Basketballmannschaft aus einem anderen Land, Nationalmannschaft. Und dann saßen die da am Frühstück. Die haben gar nicht mehr kommuniziert miteinander, die Leute. Die haben sich hingesetzt, kurz hochgeschaut, runter und dann nur am Handy und so gegessen. Und nebenbei, haben übrigens sehr gesunde Dinge gegessen, also gegessen und nebenbei Handy geschaut. Können sich vielleicht noch manche daran erinnern, wenn man früher im Zug gesessen ist, dass man mit den Leuten geredet hat? Ist fast nicht mehr möglich. Heute hockst du mit Leuten da, das sind wie Roboter. Ich nehme mich das selber gar nicht aus. Ja. Wesenhafte Veränderung unseres Seins. Und diese Entwicklung geht ja jetzt erst richtig los. Und Martin Heidegger ist jemand, der hier einen ganz, ganz interessanten Blick hatte und sehr gut drüber gesprochen hat. Er bringt sehr gute Beispiele, wie die Technik uns wesenhaft verändert, ohne dass wir das wahrnehmen. Ich mache mal ein nettes Beispiel, bringt ein tolles kleines Rätsel so oder ein schönes Beispiel. Da sagt er Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Schachtel mit Nägeln drin, solche Reißzwecken. Dann haben Sie eine Kerze, ein Feuerzeug und einen Tesafilm und eine Pinnwand. Ja, habt ihr das? Pinnwand, eine Kerze, Feuerzeug, eine Schachtel mit Nägeln und Klebeband. Wie kleben Sie die Kerze an die Pinnwand? Und unabhängig übrigens vom IQ machen die meisten Folgendes. Ungefähr die Hälfte, über die Hälfte macht Folgendes. Sie nehmen die Schachtel eine größere Schachtel, kippen die Reißzwecken aus, nehmen die Kerze, machen das Tesa so um die Kerze rum und machen dann, versuchen dann die Kerze am Tesafilm so zu befestigen und das Tesafilm an der Pinnwand. Über die Hälfte macht es. Und deutlich weniger kommen auf eine andere Idee. Die kommen nämlich auf die Idee, dass es viel einfacher ist, die Schachtel, in der die Reißzwecken waren, zu nehmen, die Schachtel dort festzumachen und die Kerze auf die Schachtel zu stellen. Versteht ihr? Jetzt ist die folgende Frage, Martin Heidegger. Er fragt, warum kommen die meisten Menschen nicht auf diese Idee? Woran liegt es? Und er sagt, früher, ein Handwerker oder so, der wäre da viel flüssiger auf so eine Idee gekommen. Aber heute sind wir so zweckorientiert und zweckfixiert. Technik ist Zweckfixierung. Technik ist sinnvoll, wenn sie funktioniert, ist ja klar. Ein Auto muss funktionieren. Wenn ein Auto was kaputt ist, dann repariere ich es, damit es wieder funktioniert. Oder Technik. Technik hat immer einen Zweck zu erfüllen. Das heißt, wir ordnen unbewusst, fangen wir an, alles zweckorientiert zuzuordnen. Übrigens, so laufen dann auch unsere Gemeinden. Ja, alles wird zweckorientiert zugeordnet, dann musst du die Kompetenz und das Tool und das, aber das Entscheidende im Miteinander des Menschen, unser Herz zu Herz, da wo Gott sagt, das Leben entfaltet sich durch Begegnung, das fällt quasi wie weg. Das heißt, Begegnung, 1:1, persönliche, sich riechen, schmecken, fühlen, tritt weg und man denkt, das können wir auch anders machen. Also die Zweckbereich, alles zu verzwecken. Und wenn du die Dinge verzweckst, dann nimmst du eben die Reißnägel und dann hat ja die Schachtel, die nur den Zweck hatte, die Reißnägel zu haben, keinen Sinn mehr. Deswegen wird die weggelegt. Dabei wäre sie durchaus sehr sinnvoll. Das heißt, Technik verändert unser Denken auch in eine Zweckhaftigkeit. Und wir leben in einer Zeit, in der wir fast alles nur noch anfangen, in Zweckhaftigkeiten zu denken. Und das hat ganz stark mit unserem Technikbewusstsein zu tun, das auch unsere Seinsstruktur im Miteinander komplett verändert. Und Gott sagt, das Wesentliche im Miteinander, dass wir Freude haben, miteinander unterwegs zu sein, als Ehepaar, als Familie, als Gemeinde, als Gemeinschaft, wie sich Leben entfaltet. Das Leben zentral bedeutet Begegnung. Oder wie sagt Martin Buber, in deiner Identität, du selbst kommst zu deinem Ich in der Begegnung mit dem Du. Und letztlich ist es Du, Gott, das dir die Begegnung zuspricht. Als Mose sagt, Herr, wer bin ich, dass ich dies tun kann, antwortet Gott nicht ihm mit dem, du bist das und das und das, sondern Gott antwortet mit dem, wer er ist. Ich bin, der ich bin. Das heißt, deine Identität wird in der Begegnung zu dem geklärt, dass du erkennst, wer Gott ist. Und wenn wir das komplett alles rausnehmen, und es geht sehr stark in unsere Gesellschaft in die andere Richtung, dann werden wir sehen, das wird uns in ein Fahrwasser hineinbringen, wo wir uns noch ziemlich mit befassen werden, weil sie uns, ich hoffe, das kommt rüber, Technik verändert uns sehr wesenhaft. Jetzt gibt es was sehr Interessantes, was Martin Heidegger, ich habe mal an Spiegel geschrieben, das ist der Original, hier Spiegel Schulangst, und unten gibt es ein Interview mit Martin Heidegger, in den 70er Jahren war es, glaube ich. Und zwar Rudolf Augstein, also der Gründer vom Spiegel, hat ihn selber mit dem Martin Heidegger geführt. Und Martin Heidegger hat Folgendes gesagt in dem Interview und hat dem Rudolf Augstein gesagt, dieses Interview darf erst veröffentlicht werden, wenn ich gestorben bin. Das will ich nicht, dass es vorher rauskommt. Und dann sagt Martin Heidegger, das ist so richtig der Hammer ist das, sagt Martin Heidegger, volle Kanne in den ganzen Kontext dieses Atheistischen heraus. Und er ist jetzt wirklich nicht christlich, genuin christlich, überhaupt nicht. Dann sagt er den Satz, und er meint er voll ernst, wenn ich all diese Dinge sehe, komme ich zu dem Schluss, nur noch ein Gott kann uns helfen. Genau das sagt er, nur noch ein, so ist es übrigens überschrieben, dann ganz groß, nur noch ein Gott kann uns helfen. Und dann sagt Rudolf Augstein, Herr Heidegger, wie meinen Sie das? Meinen Sie jetzt Gott? Und dann sagt er, wenn wir nicht in die Beschaulichkeit kommen, in die Bedürftigkeit, das zu äußern, dass wir Gott brauchen, werden wir nicht weiterkommen. Das fand ich total bemerkenswert und richtig interessant. Also hat mich mega inspiriert, fand ich richtig genial. Und ich habe einen Spiegel, die haben mal irgendwas so, wieder mal ihr, alle zwei Jahre bringen sie einen 10-seitigen Artikel darüber, warum das Biblische alles nicht sein kann. Und da habe ich geschrieben, ihr macht das alle zwei Jahre, 10, 20 Seiten. Wenn das alles nicht stimmen würde, dann müsste man sich nicht so intensiv damit auseinandersetzen. Und eure ideologischen Väter sind ja selber auch Horkheimer, die sind ja selber aus dem Atheistischen raus, völlig raus. Und habe dann ihnen das Beispiel gebracht, weil das ist so quasi auch ein ideologischer Vater von ihnen ein bisschen, wie der in eine ganz andere Richtung dann gegangen ist. Fanden sie übrigens sehr interessant, ja. Da kam man richtig ins Gespräch. Also ich komme hier zum Schluss. Wenn Jesus von den Zeichen der Zeit spricht, ich habe natürlich jetzt nur gewisse Dinge umreißen können, das törichte Leugnung von Wirklichkeit, demgegenüber stellt Gott die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit findest du nicht, die Realität, indem du Nachrichten schaust. Nachrichten, übrigens der Begriff Nachrichten, nach dem sollst du dich richten und das wird gerichtet. Nachrichten ist Gericht halten, ganz auch interessant, steckt im Wort drin, Nachrichten, richten. Wir haben ja überall richten wir, richt das gut, falsch und so. Da wirst du das nicht finden, sondern die zentrale Wahrheit, die alles prägt, ist personal identifiziert. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das bedeutet, Wahrheit ereignet sich in der Relation, in der Begegnung zu ihm. Zu dem, der in der Ewigkeit ist. Die Ewigkeit ist eine entscheidende Wahrheit. Dass es Gott gibt, dass er uns geschaffen hat, dass er einen Erlöser geschickt hat, dass der Mensch hilfsbedürftig ist, dass Gott beim Menschen ansetzt, beim Herzen, ist eine entscheidende Wirklichkeit. Systembruch. Wir leben in einer Zeit, wo wir als Leiter musst du wissen, und Leiterin, als Christ, was ist eigentlich für mich das Heilige? Das Heilige ist das, was nicht mehr hinterfragt werden darf und kann, weil es gesetzt ist. Übrigens unabhängig davon, ob es mir passt oder nicht. Ich komme aus dem Säkular, mir braucht keiner was von Pluralität erzählen, komme ich überall her. Ich würde von meiner Seite, würde ich in ganz vielen Dingen, wäre ich ganz anders. Da würde ich sagen, mei, das kann man doch anders sehen, Mann, Frau und sowas. Wenn die Leute Lust haben, sollen sie leben, wie sie wollen, solange sie mich in Ruhe lassen. Aber jetzt kommt das Wort Gottes und ich nehme wahr, ich glaube, dass Gott hier etwas Heiliges gesetzt hat. Und jetzt ist für mich die Frage, glaube ich, dass das heilig gesetzt ist oder ist das alles nur relativ und irrelevant? Und wenn ich es als heilig wahrnehme, ist es für mich verbindlich, unabhängig davon, ob ich das jetzt amused bin darüber oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das Heilige ist mehr als, das ist nicht eine Konstruktion meines Willens, was Feuerbach sagt, euer Gott ist da nur noch eine Konstruktion, eine Fiktion, eine Projektion eurer Wünsche und Vorstellungen. Das stimmt. Wenn du nur noch vom guten Gott redest und so, und der ist genauso, wie du es dir immer vorgestellt hast, das ist eine Projektion deiner selbst. Ja. Aber der reale, wirkliche, lebende Gott, das ist wie bei einer Ehe, ich bin jetzt über 30 Jahre verheiratet, meine Frau ist real existent, die hat eine eigene Meinung, eine eigene Vorstellung und die, da kann ich meine Zähne dran ausknabbern und sonst was, sie steht da und ist gut, ist wichtig, ist ein personales Gegenüber. Ist ja beim Ehepartner schon so, wie viel mehr bei Gott selbst. Das ist das Heilige und das Wiedergewinnen des Heiligen. Also wenn heute Gemeinde nicht sagen kann, was ihnen heilig ist, vom Wort Gottes, vom Evangelium her, dann wird es zukunftsfähig sehr verloren sein. Und schließlich das Dritte, der Transhumanismus, die wesenhafte Veränderung des Menschen durch verschiedene Dinge, die ich ja an einigen Beispielen versucht habe, ein Stück weit auszuführen. Ich komme zum Schluss. Was tun bei all dem? Also ich weiß, dass ist natürlich keine leichte Kost. Ja. Das sind schon Dinge, wo man merkt, boah, da kommen Dinge auf uns zu, könnte es nicht anders sein. Es ist jetzt so, ja, wir wollen nicht töricht sein, wir wollen die Dinge anschauen, aber das Schöne ist, dass wir nicht dabei stehen bleiben müssen, sondern dass wir eine Perspektive, dass wir etwas haben, was weit darüber hinausgeht. Und da möchte ich abschließend auch noch das mit erwähnen und sagen. Die erste Frage, wo setzt eigentlich Gott an, wenn der Mensch selber nicht mehr weiterkommt? Ich hatte neulich so für mich vor ein paar Monaten so einen inneren Frust, da habe ich gedacht, oh Herr, wieso muss das so sein? Wieso fallen die Leute so übereinander her? Wieso ist so viel Uneinheit und so weiter? Und das und jenes. Und so habe ich so ein bisschen dem Herrn so mein Empfinden geklagt. Und dann sagte Jesus zu mir, Jesus ist ja der Erlöser, gell? Sagten wir doch so, gell? Da sagt er zu mir, du weißt schon, dass ihr erlösungsbedürftig seid. Wir sind wirklich erlösungsbedürftig. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber das ist mir ganz neu ins Herz gefallen. Boah, das stimmt echt. Wir brauchen wirklich Erlösung. Wir brauchen wirklich Hilfe. Und die Hilfe kommt nicht von der Technik. Das wird ein fataler Irrtum sein. Sie kommt nicht von unseren technischen Möglichkeiten, die ich in vielen Dingen extrem begrüße. Ich würde heute nicht mehr leben, wenn es technisch nicht medizinisch ein paar Möglichkeiten gegeben hätte. Da hat mir der Arzt gesagt, ich habe einen Blinddarmdurchbruch gehabt, sagte der Arzt mir, vor 50 Jahren hätten Sie 50% Überlebenschance. Vor 100 Jahren, das war die sogenannte Seitenkrankheit, da tut es weh, der Durchbruch war da. Sie wären vor 100 Jahren zu 100% gestorben. Ich wäre 40 Jahre alt geworden. Ich bin mega dankbar. Das war eine relativ leichte Operation, war kein Problem. Oder Zahnweh oder so. Ich bin so dankbar, dass es sowas gibt. Ja, nicht, dass ich missverstanden werde. Aber ich darf das niemals mit Erlösung verwechseln. Das ist graduell was anderes, würde man als zentralen Fehler nehmen, als Kategorienfehler. Ja? Sondern was wir brauchen, wo Gott ansetzt, ist Sprüche 4, Vers 23. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und Römer 12, Vers 2. Nehmt euer Denken, denkbar, nehmt euer Denken und lasst es verändern in das, was der Geist Gottes, was der Vater im Himmel, was Jesus der Herr, je nach Frömmigkeit dürft ihr wählen, was er euch sagt und gibt. Und was haben wir zu sagen in diesem gesamten Kontext? Ich persönlich glaube, dass wir das Evangelium als große Ebene in der Weltgeschichte, Uli, du weißt vielleicht, was jetzt kommt, in 30 Sekunden zusammenfassen sollten. Dass wir das, diesen Background haben, weil wir verlieren uns ohne Fokussierung, verlieren wir uns im Allerlei. Und wir können das ganz schlicht zusammenfassen. Es gibt einen Gott. Gott möchte mit dir in Beziehung treten. Es gibt ein Problem. Gott hat dieses Problem in seinem Sohn Jesus Christus gelöst. Er will mit dir in Beziehung treten wie mit einem Vater zu einem Sohn und Tochter. Und du wirst in der Ewigkeit mal mit ihm leben können und du wirst dich einmal vor Gott verantworten müssen. That's it. That's it. Das war's. Das kannst du jetzt ausformulieren. Aber das ist die große Ebene, die wir vom Christlichen wissen, was das für eine Offenbarung ist. Es gibt einen Gott. Die Abwesenheit Gottes ist eine Illusion. Es gibt einen Gott. Wir haben ja heute schon einiges gehört, was an Plausibilitäten dafür spricht. Aber das Zentrale ist ja nicht das Kognitive, sondern im Herzen Gott selber zu begegnen. Es gibt einen Gott, der will in Beziehung zu dir treten, nicht in irgendeine Beziehung, sondern in Beziehung zu dir als Sohn und Tochter und er Vater. Das verankert dich in deinem Sein. Und es gibt eine Ewigkeit. Es gibt jemand, der dies möglich gemacht hat, trotz verheerender Problematiken, die wir haben in seinem Sohn Jesus Christus. Und es gibt eine Ewigkeit. Und ein Punkt, den ich auch wichtig finde, und wir werden uns einmal vor Gott verantworten müssen. Danke ich euch sehr für diese Aufmerksamkeit von euch. Ist ein nicht leichtes Thema und wünsche euch noch weiter Gottes Segen für den weiteren Weg. Danke euch.